Offenbarung 15, die sieben Schalen. Ich lese mal den ersten Vers. Offenbarung 15, Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten. Denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. Wir kommen also jetzt zu der dritten und letzten Serie von Gerichten. Wir hatten sieben Siegel. Dann hatten wir diese sieben Posaunen und jetzt kommen sieben Schalen. Und dieses Kapitel 15 bildet eigentlich die Einleitung. Ausgegossen werden die Schalen erst in Kapitel 16. Ich lese kurz da auch den Vers 1. Ich hörte eine laute Stimme in dem Tempel zu den sieben Engeln sagen, geht hin und gießt die sieben Schalen aus. In dieser Einleitung in Kapitel 15 haben wir eine ganz bemerkenswerte Szene. Wir sehen da Überwinder im Himmel, die an diesem gläsernen Meer stehen und die singen. Es sind Märtyrer, aber es ist ein Augenblick des Triumphs. Sie befinden sich im Himmel, sie singen das Lied Moses und das Lied des Lammes. Das ist so ganz grob das Thema von Kapitel 15. Man könnte sagen, die Atmosphäre im Himmel, bevor der Augenblick kommt, dass die Schalen ausgegossen werden. Ich habe jetzt gelesen aus Vers 1 und da war die Rede von einem anderen Zeichen im Himmel. Und dieser Ausdruck schon ein anderes Zeichen, das ist ein klarer Hinweis auf Kapitel 12. Und deshalb möchte ich nochmal kurz so den Zusammenhang zeigen, was war noch passiert in den Kapiteln 12 bis 14 und dann haben wir den Anschluss an Kapitel 15. Es war tatsächlich die Rede von zwei Zeichen in Kapitel 12. Erstens Vers 1. Und ein großes Zeichen erschien in dem Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne und so weiter. Und wir haben gesehen damals, diese Frau steht für Israel. Sie gebiert einen Sohn, diesen männlichen Sohn, und das ist der Messias, Jesus Christus. Und das zweite Zeichen, das wird in Vers 3 erwähnt, und siehe ein anderes Zeichen im Himmel und siehe ein großer feuerroter Drache. Und das ist Satan. Und damit haben wir sozusagen den Ausgangspunkt für diese Kapitel. Satan, vorgestellt in seiner Macht als der Drache, er wendet sich gegen Gott. Und wie tut er das? Er wendet sich gegen Gottes Volk, also Israel, und insbesondere gegen seinen Messias. Das Kind wird aber entrückt in den Himmel. Dann findet der Kampf statt in dem Himmel. Satan wird aus dem Himmel geworfen und dann wütet er auf der Erde. Und das ist der Ausgangspunkt für Kapitel 13. Da sieht man diese beiden Tiere, also den römischen Herrscher und den Antichristen. Und das sind die Instrumente Satans. Satan benutzt diese beiden Leute in ganz besonderer Weise, um das größte Chaos anzurichten auf der Erde. Aber nicht Chaos im eigentlichen Sinn, sondern es ist organisiertes Chaos, wenn man so will. Es ist eine Auflehnung, eine organisierte Auflehnung gegen Gott. Eine Weltreligion, die eingeführt wird, Anbetung des Diktators, wir haben das gesehen. Und danach kommt Kapitel 14. Man hatte so fast den Eindruck, oder jedenfalls drängte sich die Frage auf, ob Gott irgendwie alles aus dem Ruder läuft, ob er gar nicht mehr Notiz nimmt davon, was sich auf der Erde abspielt. Und dann kommen diese sieben Szenen in Kapitel 14, die zeigen, nein, Gott hat alles unter Kontrolle, er wird sein Ziel erreichen, er wird die gerechte Messiasherrschaft einführen. Und er wird auch Gericht ausüben über das Böse. Und das bringt uns jetzt zu Kapitel 15, zu dieser letzten Welle, dieser letzten Serie von Gerichten. Wenn hier immer die Rede ist von Zeichen im Himmel, dann bedeutet das nicht, dass sich die Akteure jeweils im Himmel befinden. In Kapitel 12, ja, die Frau war natürlich auf der Erde. Aber im Himmel bedeutet, wir haben es zu tun mit Gedanken Gottes. Bei den Engeln hier allerdings, denke ich, ist es tatsächlich der Fall, dass sie im Himmel sind. Es wird gesagt in Vers 1, dass dieses Zeichen groß und wunderbar ist. Groß, das bedeutet wichtig, und wunderbar, das heißt nicht im herkömmlichen Sinne wunderbar, sondern ein Anlass zur Verwunderung. Diese Gerichte werden einfach so schrecklich sein, dass man sich nur darüber wundern kann und dass man es kaum fassen kann, dass diese Dinge über die Erde kommen werden. Ja, was ist dann dieses Zeichen? Sieben Engel, die sieben Plagen hatten. Diese sieben Plagen, das werden wir gleich sehen, die hängen zusammen mit diesen sieben Schalen. Und Der Text hier sagt uns schon, wir kommen jetzt zum Abschluss der Gerichte. Es heißt, die Letzten, denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet. Also beide Ausdrücke deuten hin auf das Ende, auf den Abschluss der Gerichtsserien, das Ende der Gerichte und der Grimm Gottes wird vollendet. Aber dann kommt dieser Einschub, dieser Blick auf die Überwinder im Himmel. Vers 2 sagt, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Wenn da die Rede ist von einem Meer, das meint natürlich nicht ein Strand und ein offenes Meer, sondern das ist eine Anspielung auf das Waschbecken, das im Tempel Salomos stand. Man kann das nachlesen im ersten Buch Könige, Kapitel 7, Vers 23. Und er machte das Meer, gegossen, 10 Ellen und so weiter. Dieses Meer war also ein Waschbecken. Es diente dazu, dass die Priester sich wuschen, bevor sie in das Heiligtum gingen. Hier steht ein gläsernes Meer. Wie kann man sich waschen, wenn kein Wasser darin ist, sondern Glas? Das ist gerade der Punkt. Es soll andeuten, dass ein Zustand permanenter Reinheit jetzt erreicht ist. Diese Leute, die wir jetzt kennenlernen werden, die uns übrigens schon mal begegnet sind in der Offenbarung, die sind jetzt im Himmel. Die sind nicht mehr von Unreinheit umgeben und deshalb ist es ein gläsernes Meer. Wir hatten so etwas Ähnliches schon mal in Kapitel 4. Da ging es um die 24 Ältesten, die im Himmel sind. Und da steht in Vers 6, und vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer gleich Kristall. Auch hier keine Notwendigkeit mehr, sich noch zu reinigen. Allerdings gibt es einen Unterschied. Wir haben gerade gelesen in Kapitel 15, dieses Meer war mit Feuer gemischt. Und das steht in Kapitel 4 nicht dabei. Das hat etwas damit zu tun, um wen es geht. Wir werden merken, dass die Leute, die wir jetzt treffen, dass das Überwinder sind, Märtyrer, die durch die große Drangsal gegangen sind. Sie sind sozusagen durch das Feuer gegangen. Und deshalb ist dieses Meer mit Feuer gemischt. Und ich sah, jetzt kommt dieser schöne Ausdruck, die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens. Eine klare Anspielung auf Kapitel 13. Da war dieses römische Tier gewesen, dieser römische Herrscher, dargestellt als Tier. Man hatte ihm ein Bild gemacht. Das Bild konnte sogar atmen, es konnte reden und es konnte Entscheidungen treffen. Es konnte dafür sorgen, dass die, die das Bild nicht anbeten, die den Herrscher nicht anbeten, dass sie getötet werden. Man kann sich heute schon sehr gut vorstellen, wie so etwas möglich sein könnte, so eine totale Überwachung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, selbst mit den künstlichen Intelligenzen, die wir heute schon zur Verfügung haben, wäre da sehr leicht denkbar. Ob das zum Tragen kommt, ist eine andere Frage. Aber wir können uns leicht vorstellen, wie diese totalitäre Herrschaft aussieht. Nur, wenn man Kapitel 13 liest, hat man den Eindruck, das Tier gewinnt und alle anderen verlieren. Sie können nicht kaufen, sie werden vollkommen vom Markt ausgeschlossen und es heißt sogar, sie werden getötet. Und jetzt sehen wir plötzlich, es gab Überwinder. Wie hat das ausgesehen? Wie haben Leute es geschafft, das Tier zu besiegen? Ganz einfach deshalb, indem sie sich nicht diesem Druck gebeugt haben. Sie haben nicht das Tier angebetet und sie sind dafür in den Tod gegangen, als Märtyrer gestorben. Und das ist schon beeindruckend, wie das ausgedrückt wird. Sie haben das Tier überwunden und sein Bild und die Zahl seines Namens. Wir haben das gesehen, wie diese Zahl benutzt wurde, um die Menschen zu zwingen. Ja, so hat man sie vom Markt ausgeschlossen. Und jetzt stehen sie an diesem gläsernen Meer und sie hatten Harfen Gottes. Harfen kommen auch öfter vor in der Offenbarung. In Kapitel 5, da heißt es von den 24 Ältesten, dass sie Harfen hatten. Und dann auch in Kapitel 14 hatten wir das gesehen. Da waren Stimmen wie von Harfensängern in Kapitel 2. Da geht es um die Überlebenden. Also erste Gruppe von Harfensängern, das sind die himmlischen Heiligen, die Versammlung und die alttestamentlich Gläubigen. Die zweite Gruppe, das sind die überlebenden Juden auf der Erde, die 144.000, die gesehen werden mit dem Lamm auf dem Berg Zion. Und jetzt haben wir eine dritte Gruppe und die haben auch Harfen. Und das sind die Märtyrer, die, die nicht überlebt haben. Aber alle drei Gruppen haben gemeinsam, sie können singen, sie kennen ein Lied der Erlösung. Und so heißt es in Vers 3, und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Zwei Lieder, beide sprechen von einem großen Triumph. Bei dem Lied Moses denke ich an 2. Mose 15. Das Thema dieses Liedes, das sind die großen Taten Gottes, was er getan hat, wie er Rettung bewirkt hat. 2. Mose 15, Vers 2. Meine Stärke und mein Gesang ist Jah, also eine Abkürzung für Jahwe, Jehova, Gott, denn er ist mir zur Rettung geworden. Oder auch Vers 6. Deine Rechte, Herr, ist herrlich in Macht. Deine Rechte, Herr, hat zerschmettert den Feind. Das ist das Lied Moses, gesungen am anderen Ufer des Roten Meeres. Und es feiert die Rettung. Und Rettung, das lernen wir hier, bedeutet, man weiß, dass der Feind, dass die Macht des Feindes zerstört ist. Das zweite Lied, was hier erwähnt wird, ist das Lied des Lammes. Und der Ausdruck, der in der Offenbarung benutzt wird für das Lamm, wenn ich richtig gezählt habe, 29 Mal, das ist immer diese Verkleinerungsform, die ausdrückt, er war das verachtete Lamm. Man hatte gesagt, dieses kleine, unscheinbare Lamm, was will das schon ausrichten? Aber die Offenbarung zeigt, welchen Platz er bekommt, dass er der Löwe ist, dass er die Siegel öffnen kann und dass er die Herrschaft antreten wird. Und das kommt jetzt zum Tragen in den folgenden Worten. Ja, die Inhalte dieser Lieder werden praktisch zusammengefasst jetzt. Erstens, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Groß und wunderbar sind deine Werke, das bedeutet, oder fast zusammen dieses Lied der Erlösung, das Lied Moses. Da hatte man die Werke Gottes gefeiert. Und zweitens heißt es, und wahrhaftig, gerecht und wahrhaftig, deine Wege, o König der Nationen. Und da haben wir eigentlich eine Zusammenfassung des Liedes des Lammes. Das entspricht dem genau. Der Punkt ist, Gottes Wege sind gerecht. Er hat gesehen, dass das Lamm verachtet wurde. Aber er sorgt dafür, dass das Lamm geehrt wird, dass der verworfene, abgelehnte Messias endlich erhöht wird und zu seinem Recht kommt. Diese Anreden, die benutzt werden für Gott, sind interessant. Sie nennen ihn Herr Gott Allmächtiger und sie nennen ihn König der Nationen. Keine typisch christlichen Anreden und das ist nicht verwunderlich, denn es handelt sich nicht um Christen, es handelt sich um diejenigen, die die Drangsal erleben werden. Dazu gibt es separate Videos. Ich erkläre das jetzt nicht wieder im Detail, aber ich verlinke die Videos nochmal. Sie stehen sozusagen auf alttestamentlichem Boden und deshalb reden sie Gott so an als Allmächtiger und als König der Nationen. Übrigens auch nicht König Israels, denn es handelt sich hier nicht nur um Gläubige aus den Juden, sondern auch Gläubige aus den Nationen, einfach alle, die sich dieser römischen Diktatur widersetzt haben. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen verherrlichen? Ja, das ist die richtige Schlussfolgerung. Wenn Gott so groß ist, dann sollten alle Ehrfurcht haben vor ihm und sie sollten seinem Namen Ehre geben. Ja, er hat die Rettung gebracht und er hat das Lamm erhöht. Du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Diese Überwinder geben hier sozusagen einen Ausblick auf das, was noch kommen wird im tausendjährigen Reich. Der Name Gottes wird geehrt werden, die Erkenntnis Gottes wird die Erde erfüllen, die Nationen werden nach Jerusalem kommen, sie werden Gott anbeten. Endlich wird der Zeitpunkt gekommen sein, wo Gott geehrt wird auf der Erde. De facto, das sollte ich noch dabei sagen, wenn wir hier diese Überwinder sehen im Himmel, ja, de facto ist das ein Vorgriff. Denn diese Überwinder werden erst auferweckt in Kapitel 20. Ich lese das kurz. Das sind ja diese drei Gruppen, die gesehen werden, die auferweckt werden und die herrschen. Offenbarung 20, Vers 4 sagt, ich sah Throne und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Das ist die erste Gruppe. Sie saßen darauf. Das sind die himmlischen Heiligen, die 24 Ältesten.
Zweitens, ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Das sind die Märtyrer der ersten Hälfte der Drangsal. Und jetzt kommt es, die dritte Gruppe. Und die, die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und an ihre Hand.
Das ist Gruppe 3. Das ist die Gruppe, die wir hier in Kapitel 15 haben. Die Märtyrer aus der großen Drangsal, also der zweiten Hälfte der Drangsal. Und von denen heißt es jetzt, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Das wird also beschrieben nach der Erscheinung Christi in Herrlichkeit in Kapitel 19. Soweit sind wir noch nicht.
Aber bevor die Schalen ausgegossen werden, gibt Gott diesen Ausblick. Er sagt, es wird ein schrecklicher Zorn kommen, aber es wird eine Ausbeute da sein. Es wird Frucht da sein für Christus. Da werden Leute sein, die überwunden haben. Und übrigens, das ist so schön. Sie hatten ja überwunden, indem sie in den Tod gegangen sind. Es hatte ausgesehen wie eine Niederlage und in Wirklichkeit, das lernen wir hier, war es ein Sieg. Und darin werden sie dem Herrn Jesus sehr ähnlich. Christus war am Kreuz gestorben. Es hatte ausgesehen wie eine absolute Niederlage und in Wirklichkeit war es Sieg. Bei dem Herrn war es natürlich ein Sühnentod, bei diesen Überwindern nicht, das ist klar, der Unterschied ist da, aber dennoch sehr schön diese Parallele. Sie hatten scheinbar eine Niederlage erlitten. In Wirklichkeit sind sie jetzt sieghaft im Himmel und singen diese beiden Lieder zur Ehre Gottes.